Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs. Mir gegenüber auf dem anderen Elbufer, Klaas Stechmann. Heute ein Novum in unserer Reihe. Wir nehmen bereits um 7 Uhr in der Früh auf, weil wir danach wieder kräftig in die Hände spucken müssen. Lieber Klaas, hast du geschlafen? Warst du schon heute Morgen zur Toilette und hast du schon den zweiten Kaffee am Hals?
Es ist noch beim ersten Kaffee geblieben. Dafür gab es eine kalte Dusche, die mich so richtig hochgeputscht hat.
Bist du so ein Kaltduscher, ja?
Natürlich, Mann.
Also gar nicht warm oder immer nur
so am Ende?
Das kommt drauf an.
Manchmal gönne ich mir erstmal so ein bisschen in Wärme und dann wird auf kalt gedreht.
Da bin ich ja echt eine Lusche. Ich dusche mir immer die Beine kalt ab und dann denke ich mir, boah, was bin ich für ein harter Typ. Jetzt kann ich auch wirklich endlich warm
Beine
duschen.
Das und ist echt so ein Oma-Duschen.
Kochend heiß drüber.
Ja. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die am Ende nochmal auf heiß drehen, nochmal. Da kenne ich so einige von, denke ich mir auch, meine Güte.
Ja, man soll eigentlich mit kalt enden, das ist das Gute. Und dann so ein bisschen frieren und dann durch die eigene Körperwärme wieder warm werden. Das ist auch ein cooles Gefühl, aber ja.
Ja, ist manchmal auch nicht ganz ohne, wenn man es ein bisschen übertreibt. Wenn man zu sehr runterkühlt, dann braucht man auch wirklich lange, um da wieder warm zu werden. Und da muss man auch zusehen, dass das auch klappt, sonst geht man wirklich sehr angefroren durchs Leben. An den Tagen, als das so heiß war, ist das aber sehr gut. Da habe ich das häufig gemacht. So versucht, so lange wie möglich kalt zu duschen, sodass ich echt gefroren habe. Wenn es dann halt in der Praxis irgendwie dann auf die Ende 20, um die 30 Grad drauf zuging, dann habe ich echt den Tag sehr gut damit überstanden mit der Kühle.
Alright. Apropos Praxis, Klaas, ich weiß nicht, wann und ob wir schon mal über das Thema gesprochen werden, aber eine frequently asked question, die du mit Sicherheit schon mal gehört hast, ist, wenn du deine Hände an einem Menschen legst und der leidet gerade so ein bisschen, weil es ihm wehtut oder ihr, dann kommt diese obligatorische Frage, sag mal, sind Männer oder Frauen eigentlich schmerzempfindlicher? Wie häufig hörst du diese Frage?
Wöchentlich, würde ich sagen.
Wöchentlich, ne? Es ist wirklich, und das ist so ein unausgesprochenes Game zwischen den Geschlechtern, dass beide hören wollen und wissen wollen, ob sie denn jetzt hier abkacken auf der Bank und die Luschen sind oder ob sie sich gut anstellen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Richtig. Und ich glaube, da kommen dann auch manchmal so kleine Verletzlichkeiten so manchmal durch. Ich habe das mal mitbekommen, dann sagte mein Mann, ja, bei den Frauen bei der Geburt, das ist ja immer das Argument, die Geburt, ja, ne? So, da sind doch ganz viele Hormone im Spiel. So, sonst wären wir schon längst ausgestorben. So, das ist
die Männer würden es gar nicht aushalten, die würden in Koma fallen. Ja, und ich hatte jetzt den Kaffee auf, weil ich das so häufig auch gehört habe, dass ich jetzt mal ein bisschen recherchiert habe.
Ah.
Und Stand meines Studienwissens sieht es so aus, dass die Frauen tatsächlich schmerzempfindlicher sind, weil das Nervensystem einfach viel sensibler angestellt ist. Und die Nozizeptoren von Frauen einfach deutlich sensibler sind. Die Frage ist ja vielmehr, wie ist der Umgang mit dem Schmerz? Also, und da ist meine persönliche Empfindung, dass die Frauen doch eher die sind, die nicht so nach vorne gehen und rausgehen, sondern dass eher tapfer durchstehen und die Jungs eher die Weinerlichen sind, die rumjammern und sagen, mach mal nicht so fest. Naja, und auf jeden Fall fand ich es nochmal ganz interessant zu lesen, durch diese Sensibilitäten und durch diesen Hormoncocktail, dem die Frauen ausgesetzt sind, neigen weibliche Körper auch eher zu Schmerzchronifizierung. Und wenn du dir das mal so vor Augen führst, wer so mit Fibro und anderen Grunderkrankungen so durchs Leben geht, da ist doch so eine leichte Tendenz, Frauen mehr als Männer. Nichtsdestotrotz, ja, wie schon erwähnt, glaube ich, dass es immer alles individuell unterschiedlich ist und ganz viel Sozialisation ist, wie wir mit Schmerz umgehen.
Ja, extreme interindividuelle Unterschiede. Das nehme ich auf jeden Fall auch wahr. Von sehr großer Schmerzempfindlichkeit zu wirklich heldenhaft, alles wegsteckend.
Klaas, hast du gearbeitet letzte Woche? Gab es irgendwelchen Hack-Mack oder Hustle, den du erlebt hast? Oder?
Ja, ich musste nochmal dran denken, dass, was du in der letzten Folge gesagt hattest, dass dir deine Patienten ab und zu sagen, du würdest nach Wurst riechen. Da musste ich nochmal dran denken. Wie weit muss es kommen, um seinem Osteopathen das zu sagen?
Ja.
Und ich sehe mich mittlerweile so ein bisschen als Hexendoktor, habe ich jetzt besprochen. Ich hatte ja früher mal den Spitznamen bekommen, Dr. Stechmann. Das vielleicht habe ich die Anekdote auch schon mal erzählt. Da war eine Patientin äußerlich sehr nachgeholfen, aufgehübscht und so. Die hatte ich in der Behandlung mir mal vorgenommen, hier und da gezogen, geknackt und dies und das. Die kam dann raus im Sommer, knapp bekleidet, und stand so die Rezeptionskraft damals und hat schon so ein bisschen so geschmunzelt, so wie da so rausgewackelt kam, und hat sich dann so bewegt, ah, Dr. Stechmann, so, weil sie so zufrieden mit der Behandlung war. Und seitdem hatte ich so war das so ein Spitzname von mir. Und jetzt habe ich beschlossen, weil ich jetzt ja mehr in Richtung Schamanismus gehen möchte, ich bin jetzt der Hexen-Dr. Stechmann.
Oh, Diggi, mach doch keine Scheiße. Aber nein. Speaking of Schamanismus, guter Aufhänger, das wollte ich hier auch erzählen. Ich habe einen super interessanten Patienten, einen Journalist, über den habe ich, glaube ich, auch schon ganz kurz gesprochen. Der war beim World Trade Center Anschlag unmittelbar in Manhattan und hat gesehen, wie die Gebäude eingestürzt sind und so. Also der hat schon wirklich kranke Stories erlebt, und der lebt so ein richtiges Tim und Struppi Abenteuerleben. Und zwar fliegt er immer durch die Weltgeschichte und baut sich irgendwelche Stories zusammen, investigativ. War jetzt zum Beispiel bei einem Multimilliardär vor Amerika, vor den Hoheitsgewässern, der sich da wie Dr. No eine schwimmende Insel gebaut hat, mit zwei Stockwerken ins Meer rein, mit Kalaschnikow Selbstschussanlage, um Predator zu vertreiben, und nachts strahlt er ins Meer und schießt irgendwie random auf irgendwelche Fische, die daher schwimmen, und also der Typ ist völlig durchgeknallt und sagt, alle, die das nicht so machen wie er, sind Sozialisten. Und ja, der Typ ist mit Bitcoin wahnsinnig reich geworden. Anyway, die Story wollte ich gar nicht erzählen, aber
er soll ihn mal fragen, ob er zwei persönliche Osteopathen braucht, die ab und zu mal bei ihm vorbeikommen und halt ihn ein bisschen massieren.
Stimmt, good point. Thema Schamanismus, dieser Journalist war auch schon mal bei einem, ich sag mal, eingeborenen Volk, ich hoffe, das darf man noch sagen, das Wort heute.
Indigen ist lateinisch für eingeboren.
Indigen. Okay, alright. War er auf dem Amazonas in so einem kleinen Boot und hat sich angeschaut, wie diese Menschen da so leben. Und da gab es auch einen Medizinmann, einen Schaman, und der sich halt immer um alle möglichen Gesundheitsthemen gekümmert hat da. Und so kam es an einem Tag, dass einer aus der Crew des Journalisten kranke Rückenschmerzen hatte, der Bootsmann. Und da hat der Journalist dann gefragt, ob der Medizinmann da mal vielleicht seine Wunder zeigen könnte. Und dann hat der Typ, dieser Schamane, erstmal irgendwelche crazy Drogen eingenommen, die ihn so komplett aus dem Leben gekickt haben. Und das macht er dazu, dass er quasi auf die andere Seite geht und guckt, was denn eigentlich der Ursprung dieses Problems ist. Und dann, nachdem er dann aus seiner Seance wieder zurückgekommen ist, hat er in seinem Beutel tief runtergekramt und eine unterarmgroße, alte, eingetrocknete, verrostete Tube Diclofenac rausgeholt. Wirklich Diclofenac. hat die aufgeschraubt, hat sich den übelsten Blunt angezündet, ein paar Züge gemacht und hat in diese eingetrocknete Tube Diclofenac Rauch eingepustet, um den Geist und die Seele des Diclofenac anzufragen, ob er nicht diesem Bootsmann helfen könnte. Und ja, dann sagte mir der Journalist, Dennis, ich würde es dir sagen, wenn es anders war, aber abends hat der Bootsmann wieder getanzt. Also ja. Irgendwas hat er, ja, irgendwas ja, ist da passiert. So.
Ja, ja, ja.
Auf jeden Fall fand ich das so süß, irgendwie dieses Naturvolk, und dann holt er so eine rostige Tube Diclofenac raus und sagt dann,
ja, ja, ich kann es dir auch genau erklären, wie das funktioniert. Ich sag's dir, das ist, also ich habe mich ja zuletzt auch mit dieser, mit den indigenen Wurzeln der Osteopathie haben wir uns ja beschäftigt, auch hier im Podcast und so. Und aus diesen Artikeln, die da so erschienen waren, wissenschaftlich, da geht es ja teilweise darum, die Leute in ihrem kulturellen Setting zu sehen und so. Und dieses kulturelle Setting der Urvölker ist zum Teil, die Ahnen zu befragen und sich halt mit Substanzen oft in die andere Realitätsebene zu bringen. Und der hat halt herausgefunden, okay, was braucht dieser Gringo, der da halt irgendwie kommt, ne? Der braucht eine Klatsche Ibuprofen. Und da, okay, ist jetzt alle seit Jahrzehnten. Und dann den Geist des Ibuprofens rüber und ihm auf den Rücken geschmiert. Natürlich hat das funktioniert, da bin ich hundertprozentig sicher.
Ja, sehr witzig. Also ich freue mich immer, wenn er kommt, weil dann bringt er immer irgendeine neue Story mit, und jetzt bereitet er sich gerade vor, um in ein halbes Jahr in Singapur zu leben, um da irgendwelchen Scheiß zu bauen. Also ja, so kann man sein Leben auch gestalten.
Ja, wenn man solche Stories hört, dann denke ich immer, Alter, wie konservativ ist unser Leben hier mit Tag ein, Tag aus hier in der Bank stehen.
Ja, obwohl ich jetzt noch von einem Osteopathen gehört habe, der ist mit einer Portugiesin liiert und die leben zur Hälfte in Hamburg und zur Hälfte irgendwo in Portugal. Und er arbeitet als deutscher Osteopath auch in Portugal. Und ich dachte, das wäre alles gar nicht möglich rechtlich. Bin mir aber gar nicht genau sicher, wie er das da angemeldet hat. Vielleicht sitzt er da auch auf dem Tejo und pustet in die Tube Diclofenac. Aber
ja, Portugal ist ja sehr liberal, und es gibt auch unheimlich viele Deutsche, die da wohnen. Vielleicht ist
vielleicht das seines Klientels deutsch. Vielleicht geht da auch was, weil das ist ja so ein bisschen auch die Handschelle unseres Berufs, dass wir in Deutschland arbeiten dürfen, aber im Rest der Welt eigentlich nur als Quacksalber gelten und alle anderen Menschen aus allen anderen Ländern auch als Quacksalber in Deutschland gelten. Also Medizin ist hart konservativ, was die Auslegung von Ausbildung und Rechtsform und sowas angeht.
Extrem.
Einen weiteren Fall hatte ich noch in dieser Woche bei mir, und zwar hat eine ergotherapeutische Kollegin mir einen Patienten geschickt, wo sie sagte, schau mal drauf, da komme ich nicht so richtig weiter. Und zwar ein junger Kerl, Zweiradmechaniker, ein Baum von Typ, also da passe ich 2,5 Mal rein, und kam an und sagte, ich hatte einen Stein in einer Mundspeicheldrüse, und dieser Stein hat die Speicheldrüse verstopft und musste rausoperiert werden. Mhm. Beim Rausschneiden dieses Steins sind Nerven angeschnitten worden, und seitdem bin ich jetzt ein halbes Jahr taub an der Stelle, also unten an der Mandibula, am Unterkiefer, und da er dann immer noch so ein bisschen diffuse Schmerzen und Probleme hatte, hat man dann noch ein Bild gemacht und gesehen, da waren noch welche Konkremente, hat man nochmal aufgeschnitten. Und das Ganze hat es nicht verbessert, sondern eher nochmal ein bisschen weiter verschlechtert, und hat dann nochmal Steine rausgeholt. Und jetzt ist das Ganze zugewachsen, und er hat darüber ein ganz diffuses Schmerz- und Sensibilitätsbild entwickelt. Sagt, es ist hochsensibel, ich lasse da niemanden dran fassen, ich mag nicht mehr sprechen, und ich bin völlig verzweifelt, weil die Ärzte haben jetzt gesagt, das ist denen zu heiß, wenn wir da nochmal was schneiden, könnte der komplett kaputt sein. Das bleibt jetzt so.
Okay.
Und jetzt muss er sich damit halt arrangieren, und hat über diese Schmerz- und Spannungsphänomene und diese Sorge um diesen um diese Ereignisse komplette Verspannung im Unterkiefer, im Schulter-Nackenbereich aufgebaut, Kopfschmerzen, Tinnitus, also es ist quasi ja ein Joch, unter dem er da leidet. Und dazu kommt, dass der junge Mann Depressionen hat und eine Angststörung, und das Ganze verstärkt das Ganze auch nochmal. Und da war er auch sehr transparent und offen und hat gesagt, dass er sich da ganz viele Schubladen gebildet hat und absolut in seinem Geisterschloss umherirrt, was jetzt dieses Thema angeht. Und das muss man natürlich mit großem Respekt und Sensibilität angehen. Ich habe versucht, alles Mögliche zu erklären und mir erstmal alles angeschaut, habe erstmal diese ganzen Kompensationen rausgenommen aus dem Nacken, aus den Schultern, habe sehr hart faszial gearbeitet, immer wieder gefragt, ob das für ihn gut ist. Und er sagte, ich habe eine Gänsehaut, so gut fühlt sich das gerade an. Also war schon wirklich interessant. Also parallel hat er auch, der war wahnsinnig sympathikoton, der hat, dem lief der Schweiß die Stirn runter. Das war schon eine absolute Stresssituation für ihn, aber gleichzeitig war es auch ein absoluter Release. Und Kieferöffnung war frei, HWS-Beweglichkeit war endgradig frei, das war alles in Ordnung, und somit habe ich mich dann von allen Seiten immer näher dem Schnittgebiet angenähert und muss dann am Ende des Tages sagen, da in dem Gebiet steckt wirklich die Wurzel des Übels, und ich glaube, durch diese beiden Schnitte haben sich einige Nervenverästelungen so, ja, die sind so mechanisch eingeengt oder haben sich so verklebt oder wurden so verschnürt, dass es bei Bewegung immer wieder zu so diffusen Schmerzphänomenen kam. Dazu kam, ich durfte dann nach langem Verhandeln mit einem Finger in den Mund hinter die Lippe und habe dann quasi mit so einem Pinzettengriff von innen und von außen mir die Narbe genommen und dreidimensional bewegt und so ein bisschen palpiert und bin die Narbe entlang, und die Narbe hatte nochmal so ein, wie so ein kleines Gerstenkorn drunter, so eine Körnung, und darauf meine ich nochmal so eine kleine Spitze unter der Haut gespürt zu haben, wo ich mir erst noch dachte, steckt da vielleicht noch ein alter Faden drin. Ein
Faden, ne?
Und dann habe ich überlegt, boah, sage ich dem das jetzt oder lasse ich das? Weil, wenn ich ihn damit wieder in die Welt schicke, dann dreht er wahrscheinlich völlig am Kabel. Hab mich dann irgendwann entschieden, es ihm zu sagen, aber ihm dann auch gleichzeitig zu sagen, dass ich nicht glaube, dass es ein Faden ist, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, nee, es ist so verschieblich, da ist wahrscheinlich kein Faden mehr drin. Und hab dann mit ihm versucht, so ein bisschen diese Narbe elastisch zu machen und das Gewebe ein bisschen frei zu ziehen. Und er sagte, es läuft mir heiß und kalt die Unterlippe entlang und es ist ein Gewitter und es sind Blitze und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig fand er es super, weil es ihm nochmal gezeigt hat, dass diese taube Region doch Sensibilitäten hat. Und wenn es jetzt erstmal einfach nur Gewitter ist oder Wärme oder Kälte empfinden, ist das ja erstmal überhaupt eine Qualität. Und jetzt haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, er bearbeitet das selber und geht da selber in die Dehnung und versucht, diese Haut und diese Strukturen wieder so ein bisschen elastischer zu machen. Und darüber erhoffe ich mir ein bisschen mehr Kompensationsfähigkeit für diese kleinen Nervenverästelungen und dass es sich darüber wieder ein bisschen reguliert. Diese strukturelle Veränderung durch die Narbe und diese Nerveneinengung kann ich jetzt auch nicht mehr wegzaubern, aber das ist das Maximum an Funktion, was wir, glaube ich, wieder rausbekommen, und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Mhm. Sehr gut, ja.
Ja.
Ein bisschen ähnliche Story hatte ich diese Woche auch noch, ganz kurz, einen Patienten, den ich immer mal wieder sehe, der kam zum letzten Mal und hatte heftige Rückenschmerzen, der kommt immer wieder wegen Rückenschmerzen, aber diesmal waren sie echt ausgeartet. Und parallel dazu hatte er weißen Hautkrebs, ein Basaliom im Gesicht, was schon zweimal operiert wurde. Und ja, wir haben nicht alles rausgekriegt. Vielleicht müssen wir da nochmal ran, wir müssen nochmal gucken. Halt mitten im Gesicht auch nicht so toll, ne? Wenn du wochenlang mit so einem riesengroßen weißen Pflaster rumläufst und nicht ganz genau weißt, ist das jetzt richtig alles rausgekommen oder muss da nochmal was nachgemacht werden. Und jetzt kam er nochmal, ich sage mal, 3 Wochen nach dem letzten Termin, wo die Rückenschmerzen so heftig waren, kam er wieder, immer noch Pflaster im Gesicht. Ja, mir geht's erheblich besser. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das an ihrer Behandlung liegt. Und ich so, okay, gut, ich bin ja immer offen, ne? Aber versuche mich da frei von irgendwas zu machen.
Das kriegen wir auch manchmal zu hören, ne?
Ja. Ich wurde nämlich nochmal operiert und jetzt ist alles raus und dann waren meine Rückenschmerzen weg. Auch ganz interessant, ne? So, ne? So seine Baustelle, die er hat und so. Und da hat sich der Stress so festgesetzt, so diese Angst und dieses, ist es nicht so richtig und so. Und ich laufe mit dem Pflaster im Gesicht rum und so weiter. Und zack, bums, Thema war zum Großteil gegessen. Ein bisschen was war noch da konnte ich auch schön dran arbeiten und so. Aber, ja.
Ja, klingt nach einer ganz klassischen psychosomatischen Kette, ne? Und Verstärkung. Da gibt's ja auch Studien darüber, wie Bandscheibenvorfälle mit emotionalen Traumen in Verbindung stehen und so, dass es da immer wieder Verkettungen gibt. Und ja, also fühle ich, könnte ich genauso gewesen sein. Also wenn ich mit dem Basaliom in der Fresse, hätte ich fast gesagt, im Gesicht durch die Gegend gelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch alle möglichen Sensibilitäten und Rückenschmerzen und Co. gehabt. Ja.
Ja,
alright. Spannend, was der Winter so bringt, beziehungsweise der Herbst. Ich merke jetzt schon wieder, also ich habe ja meinen Terminplan online stehen und immer so einen gewissen Vorlauf mit Terminen, die kommen. Und so langsam wird es wieder kälter und es wird wieder ein bisschen dunkler. Und jetzt wird der Druck, einen Osteopathie-Termin zu bekommen, bei allen Menschen wieder höher. Und das merke ich immer daran, dass ich auf allen möglichen Kanälen angefragt werde, ob ich nicht noch einen Termin außerhalb der Reihe habe oder sollte mal jemand absagen, ob ich nicht an X oder Y nochmal denken könnte und so weiter und so fort. Oder irgendwie anfragen, habt ihr Gutscheine? Ich möchte gerne Osteopathie-Termin verschenken und so weiter und so fort. Also jetzt beginnt die therapeutische Crunch-Time des Jahres, die sich so langsam linear bis Weihnachten aufbaut. Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt und abgecashed. Okay. Ja, um uns das Leben ein bisschen bunter, ein bisschen leichter zu machen, wenn wir schon nicht im offenen Meer mit Kalaschnikows auf vorbeiziehende Wale schießen können, machen wir uns doch unser therapeutisch-medizinisches Leben ein bisschen leichter. Und das Schöne an diesem Podcast-Projekt ist, dass wir halt machen können, was wir wollen. Und somit schreiben wir jetzt einfach Anatomie und Geschichte neu.
Richtig.
Und haben uns im Vorfeld mal überlegt, dass wir uns ein paar anatomische Strukturen raussuchen und die einfach umbenennen, umdeuten und deren Superkräfte oder halt auch Bösewichtskräfte mal zum Besten geben. Und wir machen ein kleines Game raus und werden uns jetzt gegenseitig die neuesten anatomischen Begriffe nennen und die andere Person soll raten, um welche Struktur es sich handelt. Und Klaas, ich kann dir sagen, du hast keine Chance.
Okay. Ja, bei meinen Begriffen ist es auch nicht so leicht, aber so ein, zwei, denke ich, wirst du relativ einfach erraten können. Deswegen fange ich mal mit dem ersten an.
Okay, hör
was. Excalibur.
Excalibur, das Schwert, okay. Excalibur steckte im Stein. Das heißt, wir haben quasi eine Situation, wo eine Struktur durch eine andere Struktur durchzieht. Ich würde jetzt mal, oder wahrscheinlich festklemmt auch, darum geht es. Und demnach denke ich jetzt spontan an eine anatomische Engstelle. Da gibt es natürlich viele im menschlichen Körper.
Du denkst schon zu kompliziert.
Ist es so?
Ja.
Okay. Excalibur. Ich sage jetzt einfach mal die Lacuna vasorum.
Lacuna vasorum. Ja. Es ist
ist es nicht.
Alright. Sternum. Mit dem Prozessus, Xiphoideus, teilweise das alte Griechische, der Schwertfortsatz, oben Manubrium Sterni, der Griff. Also die alten Anatomen haben sich da schon was bei gedacht, für die sah das aus wie ein Schwert. Und was ist das berühmteste Schwert? Es ist der Excalibur von dem alten Hexendoktor Merlin in den Stein reingetrieben und nur der wahre König, und das war dann König Artus, durfte das wieder aus dem Stein rausziehen.
True that. Mhm. Was macht das Sternum mit dir? Außer dich nerven im Zusammenhang mit der Clavicula.
Ja, dem wird ja viel Bewertung beigemessen, was auch so emotionale Prozesse angeht. Mhm. Ich habe es jetzt nicht so häufig, wie mir das manche Kollegen sagen, dass sie da halt irgendwie drüber arbeiten und da halt irgendwie ständig Angst auslösen oder halt Angstprobleme über das Sternum behandeln, wie ich das so sehe. Aber ich finde es auch anatomisch ganz interessant, weil es halt eben so diese Verbindung gibt von hinten, von der Brustwirbelsäule und den Rippen nach vorne. Die Gelenke hinten sind halt so normale Rippenwirbelgelenke und während das vorne ist ja so chondrös ist, das heißt knorpelig ist, und dennoch kann es da ja häufiger knacken, und nicht wenig Leute kommen auch halt auch mit Schmerzen hierher, so zeigen mit dem Finger vorne drauf, ich habe hier so stechende Schmerzen, ich war beim Arzt, ich war beim Kardiologen, manche waren sogar im Krankenhaus, wenn sie halt irgendwie da so akut Schmerzen haben, alles in Butter, und dann gucken wir mal, und dann ist immer die Frage, arbeite ich vorne, arbeite ich hinten, und es ist eine sehr interessante Region und mit vielen Strukturen im Zusammenhang zu sehen, und nun ja, also auch wenn ich es halt manchmal übertrieben finde, definitiv auch emotional aufgeladen. Darunter sitzt das Herz, darunter sitzt das Mediastinum, die Lunge, die Aorta, ja, alles.
Also habe ich schon tatsächlich mehrere emotionale Releases gehabt in meiner Behandlung, würde ich definitiv zusammen mit dem Zwerchfell als eines der emotionalsten Körperregionen bezeichnen. Für mich auch häufig in Verbindung mit einem Kloßgefühl und Schluckproblemen in Verbindung gebracht, die häufig auch emotional bedingt sind. Also wenn die Leute sprichwörtlich irgendwas nicht gut schlucken können oder Probleme mit einem Thema haben oder traurig sind, hatten wir jetzt in unserer Praxis auch wieder den Fall Schluckbeschwerden. Alles abgeklärt, und dann stellte sich raus, dass der Hund vor einiger Zeit gestorben ist, und seitdem begann das Ganze so langsam, und wenn man dann an diesem Gebiet arbeitet, dann kann das schon zu einer kleinen Träne führen. Und was ich in ganz anderem Zusammenhang mit dem Sternum auch immer verbinde, ist, dass man da einen so starken Schmerzreiz ersetzen kann, was zum einen in Krankenhäusern genutzt wird, um zu gucken, ob die Leute, die vielleicht im Koma sind, so zu triggern, dass die auf diesen Schmerzreiz reagieren, um zu gucken, ob da irgendwelche Reaktionen kommen, oder bei der Polizei auch angewendet, meistens bei stark besoffenen Leuten, um die aus ihrem Schlaf rauszuholen. Da werden die mit dem Mittelfingerknöcheln auf diesem Sternum gerieben, und das tut so stark weh, dass du da meistens die Tiefschlafphasen der Drogis und Alkis durchbrichst. Gerne probat angewendetes Mittel.
Gut.
Alright, Klaas heißt du, nicht Klaus, ja. Mein erster anatomischer Begriff ist Atlas sein Vater.
Atlas sein Vater. Oh, da hätte ich natürlich nochmal recherchieren müssen oder meine Kenntnisse der griechischen Mythologie auffrischen müssen, wer wirklich sein Vater war. Theoretisch, das sind ja dann so Halbgötter, die alten Titanen. Meistens hatte ja Zeus sein Bumble da irgendwo drin. Deswegen sage ich Zeus. Und Zeus ist die
Bumble da drin.
Was laberst du? Schädelbasis.
Ah ja, okay. Nee, Atlas trägt ja die Schädelbasis. Für mich ist Atlas sein Vater C7. Der unterste Halswirbel ist für mich der wahre Träger der Welt. Also die Anatomen haben sich ja gedacht, der Atlasknochen, das ist ja so ein Ring, da sitzt der Schädel drauf, und der Schädel trägt das Gehirn, und das ist das Wertvollste, das ist die Welt. Und deswegen haben die Anatomen gesagt, der Atlas ist der Atlas in Bezug auf die griechische Mythologie. Ich würde funktionell eine Etage tiefer gehen und sagen, C7 hält nicht nur die HBS und den gesamten Schädel, sondern ist auch Kraftumschlagpunkt für Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, die Schulterstrukturen hängen da dran, die Rippen sind darunter organisiert und ganz viele Kräfte werden da organisiert und vereint und somit ist C7 für mich der wahre Träger des Ganzen und somit Atlas sein Vater.
Sehr gute Argumente, schlüssig, ja, ja, finde ich gut.
Ja.
Alright. Ja, arbeite ich gerne viel dran. Mhm. Gibt's tolle Techniken, tolle sanfte Techniken, tolle direkte Thrust-Techniken in verschiedenen Richtungen, mit Traktion, mit Kompression, mit Rotation und so weiter. Wichtiges Ding, auf jeden Fall. Ja, cool. Wobei ich natürlich, gut, es ist immer so leicht zu sagen, Strukturen, eine Struktur oder halt die ganze Region ist halt bombastisch, müsste man beinahe sagen, auch TH1, die Rippen und die ganzen neurovaskulären Strukturen, die dort herum sind, das sympathische Nervensystem.
Ich finde, das ist auch eine Struktur, da gibt es irgendwann funktionell ein Point of No Return. Also jeder Therapeut, jede Therapeutin kennt diese Witwenbuckel-Turtleneck-artigen Menschen, wo es richtig drumherum schon bindegewebig verkleistert ist und du kannst da auch gar kein Gewebe mehr verschieben. Und dann kannst du da ein bisschen dran rumeiern und versuchen, da ein bisschen an der Oberfläche was zu lösen. Aber so richtig gut wird das meistens nicht. Also von daher, diese Region bitte ganz viel früh bearbeiten und die Leute sensibilisieren, dass sie da viel in die BBS-Extension arbeiten sollen, damit das vom Alignment der Struktur ein bisschen besser wird.
Wieder ein interessanter Gedanke, Dennis. Point of no return bei sowas. Was ist passiert mit dir in den letzten 3 Wochen, die wir das letzte Mal aufgenommen haben?
Du bist das Koffein kickt heute Morgen. Ja. Ich bin eine Lerche, muss ich feststellen. Ja, okay. Ich bin ein cool. Morgenmensch.
Ja, sehr schön. Okay, nächste Struktur von mir, das Cäsarenbein.
Cäsar.
Ein Cäsar zugeschriebener berühmter Spruch hat was mit einer Struktur zu, oder einer Struktur, einer geometrischen Struktur, Funktion zu tun.
Der alte Römer. Ich denke sofort an Brutus, aber der hat damit gar nichts zu tun. Achilles denke ich gerade dran, das ist aber auch ja, nicht die richtige.
Die Region ist schon mal gut.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ich sage einfach, ohne jetzt eine Verbindung herzustellen, Talos.
Ja, sehr in der Nähe, Kuboid, das Würfelbein.
Erklär
mir. Kubus, griechisch für Würfel. Cäsar wird der Ausspruch zugeschrieben, jacta alea est, oder alea jacta est, hört man heutzutage oft. Der Würfel ist geworfen. Oder der
Schönes Bild.
Sehr schön. Genau. Ja, das Würfelbein da unten. Und erstens hat mich das anatomisch schon immer fasziniert, so dieses quadratische Gerät, was da unten am Fuß sitzt, so. Und ich fand das halt, als ich das zum ersten Mal so in der Behandlung hatte, als wir das gelernt hatten, manuelle Therapie, Mobilisation da unten, fand ich faszinierend, wie das da im 5-Meter-Tarsale und den anderen Strukturen da zusammenhängt. Und auch der Peroneus longus darunter hindurchzischt, sich halt dann eben verbindet mit der Fibula und dann weiter nach oben noch auch vielleicht funktionelle Ketten auslösen kann. Und ich finde diesen Begriff die Cäsarin oder Cäsar finde ich halt irgendwie auch so eine reale historische Figur. Ich musste mich damit sehr viel beschäftigen im Lateinunterricht und so. Und als er damals den Rubikon überschreiten wollte, war er erst noch zögerlich, hieß es. Dann ist ein Zeichen der Götter erschienen und er hat gesagt, ja, der Würfel ist geworfen und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Point of no return wiederum. Und los geht's.
Schön.
Den Schwertern entschieden, ja.
Ja, Covid. Ich liebe aus therapeutischer Sicht gesehen Füße. Also ich habe im Privatleben auch nichts gegen Füße. Da gibt es ja so zwei Lager und Welten. Die einen sagen, boah, auf keinen Fall Fuß und so weiter. Mhm. Ich finde, Fuß ist auch nur eine Hand und ich liebe es, alle möglichen kleinen Gelenkknöchelchen und Strukturen da unten zu mobilisieren und habe jetzt Kuboid keine außergewöhnliche Bedeutung zuzubringen, aber ist immer mit dabei und gerne durch so Traktionstechniken am gesamten Bein schön mit so einem kleinen Thrust so einmal frei zu klicken, stehe ich schon drauf.
Ja.
Alright. So, jetzt wird's so langsam wild mit meinem Namen. Ein bisschen kreativer. Das Gute ist, du kennst dich ja auch so ein bisschen in Film und Fernsehen aus und ich hau jetzt mal Folgendes raus. Mein nächster anatomischer Begriff sind die Hodor Brothers des Mr. Freeze.
Hodor, hold the door. Mr. Freeze, wer ist Mr. Freeze? Ist das also irgendwie die Eiskönigin, die Eisprinzessin, Elsa und
Batman.
Batman.
Einer der Bösewichte von Batman.
Der Pinguin.
Damals verfilmt mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze.
Ja, die waren auch noch ganz geil, die Filme. Puh, muss ich passen.
Also, Mr. Freeze, denke ich an die Frozen Shoulder. Und Frozen Shoulder geht einher mit, ich kann den Arm nicht mehr abspreizen, Arm nicht mehr heben. Und es muss jetzt nicht die Frozen Shoulder sein, aber die habe ich einfach bildlich schön damit reingepackt. Für mich einer der Hauptbösewichte, was Impingements, Abduktionsprobleme in der Schulter, Beweglichkeitsstörungen in der Schulter angeht, sind Teres Major und Teres Minor. Und die sind meistens für mich unflexibel, unelastisch und somit die Hodor Brothers, weil die den Laden zusammenhalten und die Tür geschlossen halten, dass der Oberarm sich nicht mehr abhebt. Verzahnen sich in der bilden zusammen mit dem Trizeps die hintere Achselfalte und häufig kommen Schulterschmerzpatienten an und deuten so ungefähr da, wo vorne der Delta ist und ich sag mal die ventrale, das ventrale Gebiet, Übergang, Akromion, Schulterdach, streichen da so ein bisschen über die Haut und sagen, boah, hier vorne tut's immer weh, wenn ich X und Y mache. Ich glaube aber, dass das nur die Schmerzprojektion beziehungsweise die ärmste Sau im Spiel ist und ganz häufig ist ein verkleistertes Zusammenspiel der Scapula, sprich des Schulterblattes ist. Und da haben Teres Major und Minor in der jüngeren Vergangenheit für mich immer eine ganz große Rolle gespielt.
Mhm. Schön.
Gut.
Finde ich auch wichtig. Also ich liebe die Dinge auch. Versuche mich immer gerne dazu zwischen zu wühlen und muss mich aber auch immer wieder dabei beobachten, dass ich mir überlege, welcher ist jetzt nochmal Minor und welcher ist jetzt nochmal Major? Und ich hatte immer verschiedene Merksprüche und diese Merksprüche werfe ich auch mal durcheinander. Deswegen ertappe ich mich immer wieder, wie ich da stehe. Egal, wir behandeln, was wir finden.
Ja, also beide machen erstmal eine Adduktion, das kann man schon sich schon mal merken und
dann ist die Frage nach der Innenrotation, Außenrotation.
Genau, ja. Ich glaube, Major macht innen und Minor macht außen, ja.
Mhm.
Angreifbar. Gerne mal Bezug nehmen.
Okay. Meine nächste Superheldenstruktur. Wirst du mir sicher jetzt auch nicht drauf kommen? Ich nenne sie Hung Lung.
Hung Lung.
Hung Lung. Hung Lung?
Hung Lung. Chinesisch.
Chinesisch. Sure da.
Chinesisch denke ich an, boah, richtig politisch unkorrekt. Icterus, ich sag Leber.
Perfekt, ey, Dennis, echt Leber, ja.
Ernsthaft?
Nicht schlecht. Ja. Aber.
Top Herleiter.
Okay, ja, wir wissen ja, du bist ja der Rassist von uns beiden, obwohl du mal einen auf Woke machst. Rechts außen. Hung Lung ist Chinesisch für der rote Drache. Und im Chinesischen, in der Philosophie oder in der Geschichte sind Drachen ja ein bisschen anders besetzt als bei uns, so eher so positiv betrachtet. Und der rote Drache, der unten rechts oben rechts im Bauch liegt und halt eben dafür für Feuer sorgt und für Regeneration und für Kraft und für Energie.
Mhm.
Nicht wahr?
Ja? Mhm.
Passt gut, ne? Und wir arbeiten da dran und machen dann eine Leberpumpe und setzen die Lebenskräfte wieder frei und sorgen dafür, dass halt das Feuer wieder brennt.
Der rote Drache, das war doch auch ein Tim und Schloppy. Hannibal Lecter.
Ach ja, genau.
Teil, ne? Ja, ja. War das auch der gut. Rote Drache? Irgendwas mit Drache?
Ich meine schon, ja. Ja, ja. Ja. Rote ja. Drache gibt es auf jeden Fall auch, nicht nur jetzt im asiatischen, sondern auch in der westlichen Welt, wo halt der Drache, wie gesagt, anders besetzt ist, wo es eher so teilweise biblisch, teilweise babylonisch irgendwie, da gab es immer was.
Ja, von der Stärke gehe ich mit dem Drachen. Ich finde den Drachen aber viel filigraner und leichter als diese plumpe Leber, die da oben sich unter das Zwerchfell schmatzt. Aber nichtsdestotrotz feiere ich das, dass ich drauf gekommen bin in meiner Assoziation. Yeah. Und Leber, braucht man nicht viel drüber reden. Sehr spannendes Gebiet im Körper, auch für alle möglichen Bewegungsapparatsprobleme, aber natürlich auch feinstofflich und für die Hormone und Blutzucker und so weiter und so fort. Absoluter Killer. Alright, mein nächstes Organ ist das Chamäleon des Phantomas.
Chamäleon, das fand ich
im Leben nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen versuche ich es gar nicht erst.
Okay, pass auf. Das ist
für mich. Phantomas ist aus Entenhausen, nicht wahr?
Ja, gibt es. Ich habe tatsächlich an einen anderen Phantomas gedacht, und zwar an den von Louis Defenné. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Schauspieler erinnerst.
Mhm, klar.
Ich löse erstmal auf. Das ist für mich die Fascia superficialis.
Okay.
Die allumfassende Hüllstruktur des menschlichen Körpers, sehr oberflächlich. Und deswegen Chamäleon, weil die sich auch immer den Umständen sehr gut anpassen kann und sehr viel Kompensation aufnehmen kann und hier und da und dort mit Sicherheit durch Narben oder Impacts vertüdelt ist, verdrillt ist und verzogen ist, aber gar nicht so richtig in Erscheinung tritt und deswegen das Phantom. Ich habe viele Menschen, die mit einem Schmerzphänomen in einer Körperregion zu mir kommen und sagen, boah, hier, guck mal, meine Schulter oder hier meine Hüfte oder mein Knie oder mein unterer Rücken und denken, da ist, wer weiß was, die Kreuzbänder sind durch, ich habe Arthrose, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Also denken immer an die großen Klopper der strukturellen Schäden. Und wenn man dann arbeitet, stellt man als Therapeut manchmal fest, boah, nee, eigentlich sind diese großen Klopperstrukturen alle stabil und alle relativ provokationsarm. Aber wenn ich hier oben oberflächlich über die Haut streiche, dann fangen die Leute an zu quieken und zu jaulen. Und da glaube ich, dass in dieser Fascia superficialis einige Gleitschichten sich halt so stark verbapschen und verkleben können, dass die etwas Großes suggerieren, aber eigentlich gar nicht in den Vordergrund treten. Und das ist für mich das Synonym eines Phantoms, was niemals zu erwischen ist. Und deswegen das Chamäleon des Phantomas. Louis Defenné sagt dir was, der Schauspieler, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Ja, ja. Und kennst du die Phantomas-Reihe?
Nein, soweit. Hatte so meine Kenntnis dann nicht.
So ein Typ mit einer grünen Latexmaske und der entwischt natürlich immer und so ein Dreiteiler. Habe ich tatsächlich als DVD zu Hause, ja.
Okay.
Liebe ich sehr. Ich liebe den Humor von Louis Defenné.
Ja, keine schlechte Geschichte. Und auch da wiederum, ja, ich muss dir wieder recht geben, du hast wieder gut nachgedacht. Diese Oberflächlichkeit, das übersehen wir manchmal. Wir denken auch immer in die Tiefe und dass es halt wirklich manchmal in diesen sehr oberflächlichen Verschiebeschichten so liegen kann und wo auch echt viel Schmerzen so stattfinden kann oder auch mangelnder Flüssigkeitsaustausch. Auch das kann alles wirklich sehr, sehr oberflächlich drin sein. Manche Anatomen, gerade so diese modernen Faszienanatomen, die haben ja auch versucht, die Fascia superficialis als Gesamtpräparat einmal so rauszupräparieren. Also so zusammenhängt, ohne die zerschneiden zu müssen, was irgendwie ganz oft wohl fehlgeschlagen sein soll. Und die haben dem manchmal das Wort Brautkleid benutzt.
Ja, ja, okay.
Was ich ein bisschen grotesk finde, irgendwie so.
Ja, ich weiß auch nicht, welche Old White Man immer da diese anatomischen Strukturen bezeichnen.
Auf jeden Fall jemand, den wir schon mal im Interview hatten, der sehr stark mit Faszien assoziiert ist, der hat das Wort dafür öfter benutzt.
Okay.
Okay. Nächster Begriff, wo du mit Sicherheit auch nicht drauf kommen wirst, ist das doppelt gerippte Schlangenäuter.
Schön. Doppelt gerippter
Schlangenäuter.
Euter. Boah, doppelt gerippter Schlangenäuter. Ich sage doch, die Innenhaut, also das Innenleben des Dickdarms. Kolon.
Ja, auch nicht schlecht. Und nicht so weit weg ist es der Rectus Abdominis, der gerade Bauchmuskel.
Okay,
ich weiß,
okay.
Du kennst den Begriff offensichtlich nicht. Das ist eine Hommage an den Film Teenage Mutant Ninja Turtles.
Okay,
da bin ich. Also Realfilm aus den 90ern. Okay, ich glaube, ganz Anfang der 90er. Mhm. Das ist halt eine Ninja-Technik, die machen, wo die halt sich den Endgegner vornehmen. Jetzt kommt die Technik des doppeltgerippten Schlangenäuters. Schlangenäuter.
Okay,
und dann prallen sie mit ihren Panzern auf den Oberbösewicht ein.
Okay.
Und das greift so ein bisschen die Tradition auf, so im Ninjutsu oder im Kampfsport, wird das ja auch mal gerne, die Techniken werden auch so blumig beschrieben mit irgendwelchen Sachen. Und es ist halt völliger Quatsch, doppelgerippte Schlangenäuter gibt es nicht, aber ich habe seit meiner Kindheit diesen Begriff, dieses Wort im Kopf.
Schön.
Und freue mich so ein bisschen, dass ich das mal hier anwenden kann. Und der Rectus Abdominis ist ja so mehrfach gerippt auch noch, ne? Diese tendinösen Intersektionen, die da so sind. Mhm. Und anatomisch, evolutionsmäßig, entwicklungsgeschichtlich bedingt, sind das halt noch so Bauchrippen, könnte man sagen. Es gibt ja auch Menschen, die haben ja auch noch mehr Rippen. Und das ist da so übergeblieben, als wir noch so eher so Kriechtiere oder so Schlangen waren. Schlangen haben ja unheimlich viele Rippen. Und deswegen bin ich so ein bisschen darauf gekommen, dass das das doppelgerippte Schlangenäuter sein
schön,
könnte.
Schön, ja.
Und bei manchen Techniken, die ich so anwende, so die ich jetzt gar nicht so als eine strukturelle oder als viszerale Behandlung sehe, wo ich halt so das ganze Bauchfell häufig wegdehne, die Mesenterien, da dehne ich halt natürlich auch die Bauchmuskulatur weg und immer mal wieder sehe ich halt eben auch die Problematik gar nicht so sehr vielleicht in viszeralen Strukturen, sondern halt auch in den drumherum liegenden myofaszialen Strukturen, halt eben zum Beispiel dem Rectus Abdominis.
Schönes Ding. Im Rectus erinnere ich mich immer an eine Story von einem Hockeyspieler, der eine chronische Schambeinentzündung hatte und da haben wir uns alle einen abgearbeitet mit allen möglichen Disziplinen, Physio und Ortho und Osteo und mach hier und mobilisier da. Hat alles nicht so richtig gut geholfen und dann war er mal beim Dry Needlen und dann wurden da ein, zwei tiefe Nadeln in den Rektus gepackt und er sagte, er hatte noch nie solche Schmerzen und der Rektus hat so krass gearbeitet, dass die Nadel sich gebogen hat, also wie so eine Boje hin und her geschwungen und da saß, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber er sprach glaube ich von einer halben Stunde oder sowas, saß da diese Nadel drin. Und als die dann rauskamen, war Ruhe im Karton und dann waren diese Schmerzen auch weg.
Also,
das zu dem Thema Dry Needlen. Und manchmal braucht es auch unkonventionelle und andere Methoden. Da kommt man von außen nicht dran. Dann muss vielleicht mal invasiv gearbeitet werden.
Exakt meine Meinung. Dry Needling ist halt eben ein Spezialwerkzeug, wo manchmal nichts drüber geht.
Ja. Next Begriff ist für mich Dornröschen.
Dornröschen. In ihrem Schloss von der bösen Hexe eingesperrt worden. Dann wuchs das alles zu. Dann haben die da alle 100 Jahre gepennt. Dann kam der Prinz. Dornenkranz. Ach. Ich muss passen.
Okay.
Mal wieder.
Dornröschen ist für mich das Daumensattelgelenk. Und zwar finde ich, rennen super viele Menschen mit Schwierigkeiten im Daumensattelgelenk durch die Gegend und kriegen irgendwann mal von irgendwelchen Orthopäden zu hören, dass sie da Ritzarthrose drin haben und das alles hochsensibel ist und im Zweifel muss man operieren und ist alles ganz schlimm. Aber wenn man sich das Daumensattelgelenk und vor allem die umhüllenden Strukturen mal richtig vornimmt und die Kapsel mobilisiert und die Bänder mobilisiert und die kleinen Muskeln alle mal gegeneinander aufarbeitet, dann habe ich schon glücklicherweise die ein oder andere Ritzarthrose geheilt, in Anführungszeichen. Und das passt für mich ganz gut zum Bild vom Dornröschen, das eigentlich gesunde Prinzessin, die vom Dornenschloss umhüllt, vor sich hin kauert. Und man muss einfach mal die Dornen drumherum abschlagen, um die Prinzessin zu erwecken. Also der Daumen ist ja das Greif- und Arbeitsorgan für uns als Therapeuten, die das Butter- und Brot-Gerät, unser Arbeitswerkzeug, was wir am meisten benutzen und brauchen. Und ich finde, es wird in der Gesellschaft immer so, den Fingern und Zehen wird nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, das wird immer so hingenommen und da lebt man mit, aber wenn das Knie mal wehtut, dann ist sofort Holland in Not und alle rennen los und lassen sich operieren und machen wer weiß was. Dabei kann Schmerzen im Daumensattelgelenk oder im Großzehengrundgelenk kann die Hölle bedeuten und lebenseinschränkend sein. Und bevor man da wer weiß was veranstaltet, lasst mich euer Prinz sein und die Dornen entfernen. By the way, ich war mal Prinz beim Theater in der Schule, aber es war Aschenputtel. Ja, ja, okay. Ja. Bin ich gut.
Hm. Ja, trotzdem, gut.
Strahlemann. Ja.
Der und Daumen und
ganz kurz noch, um Dornröschen noch zu Ende zu bringen. In der Recherche bin ich nochmal auf dieses Urmärchen von Dornröschen gestoßen. Das ist das Stück Sonne, Mond und Thalia. Und da geht es tatsächlich aber darum, dass die Prinzessin im Schlaf vom Prinz vergewaltigt wurde und dann zurückgelassen wurde und im Schlaf dann Zwillinge gebar. Und erst als eins der Zwillinge einen steckenden Dornen raussaugte, wurde die Prinzessin dann wieder wach aus ihrem komatösen Schlaf und ist so ein bisschen Sinnbild vom Mädchen sein zum Frau werden, aber natürlich eine kranke Story. Aber so ist es mit den Märchen, die sind ja eigentlich viel blutrünstiger als das, was Grimm und Co. daraus gemacht haben.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Diese ist so ein bisschen was Deutsches auf eine Art und Weise, diese Brutalität, die da so hintersteckt oder irgendwie sowas, was althergebracht ist. Schon interessant, ja. Okay, meine letzte Struktur, da kommst du vielleicht nochmal drauf, da bin ich auch nicht der Wortschöpfer, es ist das dritte Auge.
Vertex?
Auf jeden Fall genau da die Ecke, ne? Du weißt, wo es ist. Es gibt auch Leute, die tragen Sonnenbrillen, wo das dritte Auge auch noch mit bedeckt wird. Da drin wird der Epiphyse zugeschrieben, der Zirbeldrüse, die da in der Mitte sitzt, die da halt tief hinten im Hirn sitzt. Ich persönlich hätte eher an die Hypophyse gedacht, so, weil das halt eigentlich anatomisch weiter vorne liegt und auch hormonell interessanter ist, aber dieses dritte Auge gibt es in verschiedenen Traditionen, daoistisch, hinduistisch, glaube ich auch, gibt ja diese ganzen Darstellungen von Göttern oder auch die Traditionen noch im heutigen Indien, das kennst du besser als ich, sich dort einen Punkt hinzumalen und manchmal wird halt so gedacht, ja, das sind anatomische Strukturen, also dieses Hellseherische, dieses Visionäre, dieses Erleuchtetsein, was damit einhergeht mit dem dritten Auge, wenn das geöffnet ist und nicht verblindet ist, sehen ein anderes Sehen. Und das wird meistens mit Epiphyse verbunden. Ich persönlich hätte so eher die Hypophyse dann gesehen. Deswegen das dritte Auge, Hypo-Epiphyse für mich.
Schönes Ding. Nichts mehr zuzufügen.
Ja, genau. Wie gesagt, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Das gibt es ja schon.
Alright. Meine letzte Struktur, weit hergeholt und viel ein, kann man viel interpretieren, aber wirst du demnach nicht drauf kommen, ist der Dietrich des Peter Shaw.
Der Dietrich des Peter Shaw. Peter Shaw. Helf mir mal, wer ist Peter Shaw?
Ich persönlich bin ein Riesenfan seit Kindertagen der drei Fragezeichen.
Ah ja.
Der zweite Detektiv ist Peter Shaw. Und Peter Shaw ist eigentlich ein absoluter Angsthase, aber der sportlichste aus der Gruppe und eigentlich der kräftigste und schnellste. Und eins Special Move von Peter Shaw ist, dass er ein Dietrich-Set dabei hat und sich Zugang zu verschiedenen Räumen und durch Türen verschaffen kann.
Okay, dann wären wir jetzt vielleicht bei den anatomischen Engstellen. Und ich sage mal Lacuna Versorum.
Ich hatte überlegt, die reinzubringen, aber ja, good point ist es aber nicht in meinem Fall. Und zwar ist es für mich der Levator Scapulae, eine Struktur, die oben am Schulterblatt sitzt. Wenn wir uns das Schulterblatt anschauen als Dreieck, die Spitze, die nach innen oben zeigt, der Angulus superior ist der Ausgangspunkt von einem kleinen Muskel, der Levator Scapulae heißt, der wiederum zieht nach oben zur HWS. Und wenn der kontrahiert, hebt er quasi das Schulterblatt an. Und diese Struktur, das passt so ein bisschen zu den Teres Major und Minor Bros, ist für mich eine relativ unterschätzte Struktur im Zusammenhang, was Schulter- und Nackenprobleme angeht. Ich finde da immer sehr viel Unbeweglichkeit und Unelastizität und ich finde, dass der sich total gerne mit der Oberfläche auf den Trapez drauf schmatzt und die beiden eine Liaison eingehen, die sie eigentlich nicht eingehen sollten. Und somit ist das Ganze häufig da festgehalten und bei der Armabhebung der seitlichen, der Abduktion, kann das Schulterdach nicht so gut mitgehen und dann gibt es diverse Probleme im Bereich des Arms. Und ich quengel mich dann meistens immer an den Levator dran und versuche den gegenüber des Trapez zu mobilisieren und das tut den Leuten immer ziemlich weh, ist aber ganz häufig sowohl für Nackenprobleme als auch für Schulterthemen sehr interessant und somit für mich der Türöffner für viele Probleme und demnach der Dietrich des Peter Shaw.
Okay. Coole Geschichte. Also eine relativ simple, einfache, häufige Struktur, so kompliziert zu verpacken.
Ja.
Ja, ich weiß
nicht. Ja, ja, creative. Okay.
Ja.
Schönes Ding, Klaas. Das können wir nochmal wieder machen, finde ich. Das hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, genau. Bin aber zum Nachdenken gebracht auch. Ja.
Ja. Machen wir ein kurzes Break, Kaffeepäuschen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder.
Ciao, ciao. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Wir sind zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Nochmal ein kurzer Hinweis, Werbung in eigener Sache. Wenn ihr Bock habt, in Hamburg im Januar 2025 an einer FDM-Fortbildung von mir teilzunehmen, dann gibt es noch die Möglichkeit, sich dort anzumelden. Auf meiner Website osteopathiepraxis-stade.de habe ich aufgepimpt und habe jetzt ein Anmeldungsformular. Das heißt, man braucht mir keine nervige E-Mail mehr schreiben, sondern kann sich dort einfach konkret anmelden. Mitten in der schönen City habe ich mir da Räume gemietet, um einen etwas größeren Kurs anbieten zu können. Es gibt noch ein paar freie Plätze. Es sind noch ein paar Monate Zeit bis zum Januar. Meldet euch dort an. FDM-Wissen, Grundlagen, sehr praxisorientiert zusammengebrochen, um das halt direkt und konkret anwenden zu können. 3 Tage, es geht von Donnerstag bis Samstag. Ihr habt also auch noch einen schönen, wunderbaren Sonntag frei, entweder um euch Hamburg anzugucken und dann was zu lernen noch dabei. Genau. Es sind schon einige Anmeldungen drin, ein paar sind noch frei. Mal wieder recht viele Leute aus Süddeutschland, was ich interessant finde. Tatsächlich aus Frankreich auch nochmal wieder jemand oder cool. Premiere. Das sehe ich irgendwie häufiger, dass die Leute das halt auch nutzen, um nach Norddeutschland zu kommen. Genauso wie ich ganz gerne auch mal für eine Fortbildung oder für eine Konferenz ins Ausland fahre oder halt irgendwo eine andere Region mir angucke. Das kann ich sehr empfehlen. Und diesmal müsst ihr nicht nach Stade kommen, sondern ihr dürft nach Hamburg da kommen und da in der Alster residieren.
Ich war jetzt auch Host mit meiner Praxis, die ich einem Kumpel übergeben habe, der Psychologe ist und in der Schweiz und in Österreich Fortbildung gibt. Thorsten, den ich auch schon im Interview hatte, und der hat einen Wochenendkurs in Hamburg gegeben und meine Räume genutzt, und da sind dann 10 Schweizerinnen und Schweizer zu mir nach Hamburg gekommen und haben meine Praxis okkupiert. Ja, war ganz süß, und haben alle möglichen Sachen dann von Elbphilharmonie-Besuch bis über Suppen auf der Alster und Essen gehen in der Schanze, haben alles mitgemacht und erlebt. Ja.
Genau. Suppen auf der Alster im Januar muss auch ein Traum sein.
Ja. So ist es. Apropos Traum, Klaas, wir haben eine traumhafte Musikantenknochen-Playlist, auf die wir immer wieder Tracks und kleine Anekdoten packen, und ich packe heute mal einen Song auf diese Playlist von den Viagra Boys, und zwar den Song Sports. Und Hintergrund dazu ist, dass wir jetzt eine kleine Tischtennisplatte in unserer Praxis haben. Du kennst diese Mikro-Mini-Tischtennisplatten, die man ganz gut verstauen kann und eben aufgeklappt hinstellen kann und dann eine Runde zocken kann. Und mit meinen Kolleginnen mache ich da manchmal aktive Pause, und wir zocken eine kleine Runde und hauen uns da die Bälle um die Ohren und bepöbeln uns und haben Spaß in den Backen. Und zum Teil kommen dann Patienten schon parallel rein und gucken sich das dann an, wie wir uns da einen abklappern.
Und in diesem Zusammenhang werden platziert.
Genau, packe ich den Track Sports auf die Playlist. Und im Zusammenhang mit einer Hausaufgabenübung, die ich eigentlich so nahezu bei allen Oberkörper- und Schulter-, Nacken- und Armproblemen immer gerne mitgebe, möchte ich nochmal einmal auf eine Faszienrolle eingehen. Und zwar nutze ich die immer ganz gerne gar nicht so sehr zum Rollen, sondern als Widerlager, um mich da drauf zu legen und mehrfach in die Streckung des Brustkorbes zu kommen, um den ganzen Spaß immer aufzubrechen. Und ich finde, Faszienrollen, ich will es nicht als Hype beschreiben, aber ich habe das Gefühl, so der Peak des Rollens ist vorbei.
Ja, natürlich, Mann.
Ich habe immer noch viele Menschen, die sagen, dass sie regelmäßig rollen und sich nicht so richtig sicher sind, ob das jetzt hilfreich ist oder eben nicht. Und ich finde das Rollen grundsätzlich nicht schlecht, aber es gibt immer wieder Kompressionen ins Gewebe, egal wie sensibel man das macht. Und ich glaube, manchmal tut es dem Gewebe ganz gut, auch einfach expandiert zu werden, also gestreckt und gezogen zu werden in die Gegenrichtung, und das kann so eine Rolle einfach nicht leisten. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich auch noch bei der Nationalmannschaft, wo alle Mädels immer geflucht haben, dass in ihren sowieso schon kleinen Reisekoffern immer eine Faszienrolle mit rein musste und sie dafür drei Paar Socken weniger einstecken konnten. Und um das Phänomen Faszienrolle zu ehren, packe ich von Hafti und Materia: Ich rolle mit meinem Besten auf die Playlist.
Nicht schlecht, sehr gut. Ich habe mich mal wieder in Frankreich rumgetrieben, und was soll ich sagen, die Franzosen haben es drauf in diverser Hinsicht, Elsass, Bourgogne und Ardèche gewesen. Ich habe in einem mittelalterlichen Dorf gesessen, habe eine Pizza gegessen und mir wurde ein halber Liter Rotwein kredenzt, und dann hatte ich den irgendwie schon halb intus, und der hatte irgendwie, ich weiß nicht, was sie da mir reingemixt haben, aber das war irgendwie, da war noch irgendwas anderes drin, glaube ich. Hab da gesessen und aus dem Fenster über dem Restaurant schallte Booba raus, ein französischer Rapper, eine Rap-Legende, der früher mal richtig, richtig, richtig gut war. Mittlerweile so ein bisschen, naja. Deswegen packe ich von ihnen den Song Le Duc du Boulon rauf. Ein schöner, düsterer, französischer Straßenrap-Song, könnte man sagen. Und im Radio habe ich gehört Chanson-Klassiker Joe Dassin, Salut les Amoureux. Dem habe ich auch mit einem Patienten diese Woche drüber gesprochen, der sich hervorragend mit französischer Musik auskennt. Zwar schon recht alt ist, aber so ein paar Rap-Klassiker kennt selbst der. Deswegen diese beiden französischen Songs mal wieder von mir.
Très bien.
Ja. Und die Kette für den Abschluss. Heute basteln wir dir mal irgendwas zusammen. Ich sage mal einfach durch den Körper, Knie, Arm.
Das Kettengame. Die ganze Welt wartet auf Ketten. Wir haben schon diverse Ketten gemacht. Ich versuche es heute mal etwas anders aufzubauen. Sagen wir mal, Kniebeschwerde. Knie kann sich nicht gut strecken. Heißt, Knie ist immer angebeugt. Wenn wir stehen, ist das eine Bein funktionell kürzer als das andere. Das Becken shiftet und kippt in die Richtung, wo das Knie angebeugt ist. Damit wir aber nicht seitlich umfallen, kompensieren wir mit dem Oberkörper in die Gegenrichtung shiften. Beim rechten Knie shiften wir also etwas nach links. Das würde unseren Blick, unseren View ein bisschen verstellen, und die Augen haben aber immer das Bedürfnis, horizontal zu blicken, und somit seitneigen wir den Schädel wieder in die Gegenrichtung von dem geschifteten Oberkörper und haben dadurch eine permanente Seitneigebewegung des Halses. Und um das zu halten, müssen unter anderem die Scaleni sehr viel arbeiten. Scaleni sind die kleinen Muskeln von der HWS zur Clavicula, zum Schlüsselbein und auch zur ersten Rippe und so weiter und so fort. Und
Clavicula.
Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich glaube, da gibt's der vordere hat einen Ausläufer. Naja, whatever. Auf jeden Fall zieht da der Plexus brachialis durch, und wenn die Scaleni den ganzen Tag arbeiten und gezogen und gedrückt werden, verengen sich die Durchtrittsstellen für den Plexus brachialis, und das kann Missempfindungsschmerzen in den Arm erzeugen. Somit hast du den Ursprung in der Fehlstellung vom Bein und vom Knie, und dann kriegst du deine Armprobleme. Das war die Kette.
Gut, abgestempelt.
All right. Lieber Klaas, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. So langsam ist das Tageslicht jetzt auch wieder da. Wir gehen mit großen Schritten in Richtung Mittag, und ich wünsche dir Prost, Steffen.
Bis zur nächsten Episode im Knochenjob-Podcast.